Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, das ist die Jahreslosung. Siehe, ich mache alles neu. Und bis zum Advent sollten wir zusehen, dass wir das Lied singen können. Kommt aus Iona, aus der Gemeinschaft Iona. In Schottland hat auch noch mehr Strophen, ist da nur der Refrain. Aber das ist ein schöner Ton. Behold, behold, I make all things new. Siehe, ich mache alles neu. Und der Unterschied ist es auch im Englischen so, new is new, neu ist neu. Und es ist nicht so leicht zu übersetzen, wirklich den Unterschied zwischen neo und kaino. Das ist griechisch und neo ist einfach neu. Alles neu macht der Mai. Ja? Der Frühling, das Leben erwacht aufs Neue. Aber wir kennen es auch. Ja? Wir wissen, dass als erstes die Schneeglöckchen, die Krokusse und so weiter, wann sie kommen, die Perlhyazinthen und wann die Osterglocken verblühen und die Maiglöckchen kommen. So ungefähr wissen wir es und sagen, und in diesem Jahr sind sie früh, weil wir wissen, es kommt neu. Kaino ist was anderes. Kaino heißt vollkommen neu, anders, unerhört, noch nie gehört, noch nie gesehen. Sowas kann es gar nicht geben. Aber dann noch schwieriger. Kaino ist, dafür habe ich keine Worte. Das kenne ich nicht. Wie soll ich das in Worte fassen? Unaussprechlich. Unaussprechlich. Wenn wir es haben, wir haben ja heute ein goldenes Hochzeitspaar bei uns und alle freuen sich. Und manche vielleicht sogar schon länger verheiratet oder zusammen. Also zusammen, aber alle im Raum waren schon mal verliebt. Und die Liebe ist um uns herum, wie das Meer diese Insel umgibt. Ja? Du kannst es auch in das Leben verlieben, auf tausende Weisen. Ja? Und wer sich verliebt, vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht für immer, mit der Überraschung, ich dachte nicht, dass es das gibt. Eine Liebe wirklich fürs ganze Leben. Und dass es wirklich so ist, plötzlich weiß man, das ist es. Denn es ist vollkommen neu, anders. Anders und ich bin auch anders. Max Frisch schreibt, die Liebe hält uns in der Schwebe des Lebendigen. Da kommen wir da an, wofür wir gemacht sind. Die Schwebe des Lebendigen. In all unserem Streben nach Verlässlichkeit, nach Sicherheit, niemand von uns hat sein Leben in der Hand. Dass wir atmen, wir nehmen es nicht wahr, weil sonst würde es uns wahrscheinlich erschrecken zu spüren, an was für einem Hauch von Lebensstrom wir hängen. Unseren Herzschlag spüren wir nur, wenn wir ganz aufgeregt sind oder zu schnell laufen. Ja, oder wenn wir fragen, oh, stimmt was nicht mit mir? Also im Verborgenen schlägt dieses Geheimnis und wohl dem, der es spürt und wohl dem, der sagen kann, Liebe ist um uns herum, in uns und zwischen uns und hier ist der Raum, sie zu feiern, zu spüren, zu vergegenwärtigen. Der auferstehende Christus ist nur denen erschienen, die ihn zu Lebzeiten liebten, die ihm folgten. Stimmt, diese Geschichten haben wir. Wir haben keine Geschichte, dass Pontius Pilatus nochmal geträumt hat. Wir haben keine Geschichte, dass die Soldaten vor dem Grab, die fielen ja um wie tot. Lagen da, haben sich hoffentlich irgendwann wieder erholt von dem Schrecken. Man hat keinen Bericht, was sie gesehen haben. Wir wissen es, ob jemand von Jesus geträumt hat oder ihn vielleicht auch gesehen hat. Ich halte das für durchaus für möglich, aber nur die Liebenden bewahren diese Momente als was Kostbares. Nur die Liebenden schreiben es auf und erzählen es immer und immer wieder. Als Seelsorgerin weiß ich das. Dass wenn einer stirbt, ein Familienmitglied, wie man auch erzählt von anderen, die schon vorausgegangen sind und sich damit auch tröstet. Unverlierbare Geschichten, von denen, die vorausgegangen sind. Die anderen, denen Jesus, ich glaube, auch erschienen ist, weil das ging, die ganze Geschichte ging unter die Haut. Pontius Pilatus mit seiner Frau, die auch geträumt hatte, wird gefragt haben, aber dann haben sie es weggewischt. Komm, vergiss es. War nur ein Traum. Ist nicht wichtig. Das Nächste kommt. Geht weg. Wird verschwinden. Wir haben aufbewahrt nur die Zeugnisse von denen, die Jesus geliebt haben. Das ist mal das Erste. Um an Auferstehung zu glauben, braucht es eine Voraussetzung. Eine Liebe, die sich nach Ewigkeit sehnt. Eine Liebe, die nicht mit 50 Jahren zufrieden ist. Ja, Ziel erreicht. Sondern die möchte und möchte und möchte weiter. Und die möchte wissen, nein, hier läuft eine Herzlinie, die ins Herz Gottes führt, durch die ganze Kirche. Die Liebe möchte Ewigkeit und leidet darunter, dass wir Menschen ein Gefühl für Ewigkeit haben. Ich habe es jetzt schon oft gesagt, Ewigkeit heißt nicht ewige Zeit, immer weiter und weiter, sondern Ewigkeit heißt erfülltes Leben, mit Heiliggeist erfülltes Leben, so erfüllt von Gottes Gegenwart, dass es nicht vergeht. Solche Momente können wir hervorrufen, vergegenwärtigen, als wäre es gerade geschehen. Unverlierbares Leben, wir haben ein Gefühl dafür. Ich glaube, das ist das, was uns vor allen Dingen zu Menschen, als Menschen auszeichnet. Vieles noch zeichnet uns aus. Aber dies, dass wir unverlierbare Momente vergegenwärtigen können und auch Anteil nehmen können. Die Jünger erleben das. Einmal haben wir gehört, der Ostermorgen, in aller Trauer sind sie zusammengeblieben. Einer ist losgegangen, Thomas ist nicht dabei. Thomas, ich glaube, der hatte den Impuls, ich glaube, ihr braucht was zu essen. Einer geht vor die Tür, wie das so ist, in tiefer Trauer. Man denkt, man wird nie wieder zurückkehren zu den Lebenden. Man braucht nichts, braucht auch oft lange nichts, außer Tränen und Weinen. Und dann kommt doch einer und hat etwas und man isst wieder oder trinkt wieder. Und das ist richtig wie Himmelsspeise. Thomas geht und sagt, Jungs, wir brauchen was Nahrhaftes. Deshalb ist er nicht da, als Jesus kommt. Und dann erzählen die, die da waren noch, etwas Unerhörtes. Uns ist Jesus begegnet, der Auferstandene. Sie haben dafür Worte. Vielleicht sind die auch lange durchgemendet, bevor sie in der Heiligen Schrift aufgeschrieben wurden. Aber Thomas kann es nicht glauben. Denn wie völlig unerhört. Wir haben, seit wir klein sind, von Ostern gehört. Noch nie hatte man sich das so erzählt. Und dann kommt, dann steht, wird erzählt, wir kennen Thomas, den Ungläubigen. Haben wir einen Thomas unter uns? Thomas heißt ja eigentlich der Zwilling, aber Thomas wird genannt der Ungläubige. Das klingt so ungläubig, als wenn er daran schuld ist, ja? Also der was falsch macht. Und er kam immer in diese Position. Heute heißt er Thomas der Zweifler. Und er steht da, wieder in dem aufgeklappten Altar. Ich habe ihn euch auch auf den Gottesdienstzettel gesetzt. Wir können ihm nachher, da ist der Ausgang, da geht es zum Altar. Wer mag, kann ihm nachher eine Aufwartung machen und ihn mal von Dichte grüßen. Thomas steht im Altar wie einer, der da immer hingehörte. Die Jünger im Altar sind nicht so zentral im Blickfang, im Fokus wie das zentrale Bild. Gott hilft dem Auferstehenden auf die Füße. Sie stehen da einfach so wie ein perfektes Familienbild. Ja, drei und drei und drei und drei stehen sie da. Stehen sie aber wie eine Familie, die ihre Familiengeheimnisse hütet und nicht nach außen trägt. Wo man Familienaufstellungen, machen ja manche, als Mittel empfiehlt, um mal rauszufinden, was für verborgene Themen in der Familie so sind. Ich empfehle eher, fragt bei Zeiten, eure Großeltern oder erzählt es bei Zeiten euren Enkeln. Schreibt es auf und erzählt es. Erzählt es so, dass es Geschichten sind, an die man anknüpfen kann. Die Jünger stehen da und wir sehen gar nicht, einer fehlt. Judas. Judas Iskariot ist nicht dabei. Judas Thaddäus ist da, nicht, dass man sich wundert. Es gab zwei, Judas Thaddäus und Judas Iskariot. Judas ist nicht dabei. Stattdessen steht im Altar Paulus, der später dazu berufen war. Und was bei Thomas, dem Ungläubigen, der Zweifel, ist bei Judas der Verrat. Aber nicht nur in der Karwoche ist es gut, an Judas zu denken und auch zu vergegenwärtigen, er ist der Einzige, der wirklich bei Jesus geblieben ist. Die beiden sterben in der gleichen Stunde. Und was ihn wirklich dazu trieb und ob die Geschichte auch falsch erzählt ist und dann durch antijudaistische Tendenzen Jahrhunderte weitergegeben wurde, Judas stirbt in der gleichen Stunde wie Jesus. Näher konnte er ihm nicht sein. Und wenn man singt oder denkt, gedenk an uns, wenn du in dein Himmelreich kommst, bittet der andere am Kreuz, Judas ist der Erste, den er da trifft, falls es der Reihe nach geht. Und es steht Thomas da. So als wenn da nie was gewesen wäre. Und das ist das eigentliche Wunder. Das Wunder, dass Jesus durch die Tür kommt, das Wunder, dass Jesus da ist. Ich glaube, wir sind hier, weil wir alle was dazu erzählen könnten. Ob es ein Traum, eine Vorstellung, eine Erinnerung, ein Vergegenwärtigen oder ganz real, das mag alles abgestuft sein. Aber dass da was ist, das glauben wir. Das Wunder ist, dass Thomas und die Jünger zusammengeblieben sind. Dass, als sie so begeistert waren und er so allein war, sie aber blieben zusammen. Und das ist ein Wunder. Das ist auch gerade in den heutigen Zeiten, wo wenn irgendetwas knirscht, irgendwas sich nicht, das fühlt sich für mich nicht richtig an und schon bin ich weg. Das interessiert mich nicht und ich wisch weiter. Ja? Wenn wir die leeren Bänke angucken, kann man auch sagen, ich finde das alles woanders. Ich brauche das nicht. Ich habe das in mir. Ich kann auch ohne Kirche was finden. Die Jünger bleiben zusammen in aller Verschiedenheit. Und dahinter ist etwas, was für den Glauben an die Auferstehung wichtig ist. Wir denken ja, einer erklärt einem das. Der Petrusbrief, habt ihr gehört, wie der sich abarbeitet. Ja. Gelobt sei Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit einer großen Barmherzigkeit und wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Das ist ein langer Satz, ne? Und der Verfasser glaubt an die Auferstehung, das spürt man. Aber mit Erklärungen springt der Funke der Hoffnung nicht über. Erfahrungsgemäß tut er das nicht. Der allererste Schritt ist eine Entscheidung. So profan das klingt. Thomas entscheidet sich zu bleiben. Und die 10 anderen Jünger entscheiden sich, dass er bleiben darf. Man bleibt zusammen und das ist eine Entscheidung. 50 Jahre verheiratet zu sein, heißt nicht einmal ja von ganzem Herzen. Das heißt, sich immer, immer, immer wieder neu zu entscheiden. Und entscheiden hat jetzt einen Aspekt, den man nicht mit Liebe verbindet. Da ist ja das Wort Scheidung drin. Scheiden. Aber lieben heißt, unterscheiden zu können. Und das ist der allererste Anfang. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er als erstes unterschieden. Das Wort Badal aus dem Hebräischen ist ein Segenswort. Das heißt trennen, das heißt scheiden, damit es zusammenbleibt. Denn erinnert euch, am Anfang sprach Gott, es werde Licht und da ward es hell. Und so schied er Tag und Nacht, Abend und Morgen. Und Gott trennte, er badalte, Er trennte Himmel und Erde, Land und Meer. Er setzte allem eine Grenze und er schuf es. Und die Entscheidung, es war immer bis wo. Bis wo das Meer, bis wo das Land. Und Menschen gestalten das mit, indem sie Grenzen respektieren, indem sie daran arbeiten, indem sie auch unterscheiden lernen, auch weiter und weiter, fein und genau, was ist ewig, was ist vorübergehend, was ist Leben und Tod, was ist gut und was ist böse, richtig und falsch. Unterscheiden können. Und im Großen, wo wir hier sind, mit der Auferstehung, heißt es das Irdische und das Himmlische. Gott schuf Himmel und Erde, sieht man den blauen Himmel. Aber wenn Gott schafft, dann ist es eine Sphäre des Göttlichen, für die es keine Worte gibt. Der Friede höher als alle Vernunft. Der Heilige Geist, der herabkommt, uns beleuchtet, uns erleuchtet. Die Dimension des Göttlichen. Jesus blies die Jünger an und da spürten sie den Heiligen Geist. Es ist der gleiche Geist, mit dem er am Anfang alles geschaffen hat. Und man findet ihn in der ganzen Schöpfung. Man findet ihn im Gegenüber. Wir sind der Tempel Gottes. Gott ist die ganze Zeit zu uns unterwegs. Wir auf dem Weg zu ihm. Wohl dem, der unterscheiden kann, wo es rechts und links lang geht. Die Jünger entscheiden sich, zusammenzubleiben und gehen weiter und weiter. Und sie kommen an die Sphäre, wo der Himmel die Erde berührt. Das ist Poesie. Das ist eine Metapher. Aber die Liebenden wissen, dass es das wirklich gibt. Eine Energie, die uns so durchströmt, dass wir spüren, das ist Gottes Geist, das ist ewiges Leben. Und wohl dem, der das nicht nur mal so spürt, sondern der neben sich einen Menschen hat, mit dem man darüber reden kann. Denn am Anfang war auch das Wort. Und alles, was nicht ausgesprochen ist, verliert sich oder wandert unterirdisch weiter, sodass man eine Aufstellung braucht. Wo ist denn der Judas? Was war besonders an Thomas? Wie war das mit den Großeltern? Wo kommt der Schatten her? Die seltsame Traurigkeit, was weiß ich denn? Wohl dem, der spricht und versucht, Unaussprechliches in Worte zu bringen und es mit anderen zu teilen. So wie von den 10 Jüngern mit Thomas ist es der Anfang dessen, was uns zu einer Gemeinde macht, einer Gemeinschaft von Schwestern und Brüdern. Es ist der Anfang, der uns hilft, Himmel und Erde in uns selbst verbunden zu spüren. Und das alles durch einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft und uns beschützt und behütet in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.